Und ansonsten ist der mir gar nicht so richtig klar, dieser Bursche. Also der, dieser, er ist auch ein Taugenichts, glaube ich, tatsächlich auch.
Aus dem Leben eines Taugenichts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Restauratoren-O-Ton. Die ersten drei Episoden unseres Podcasts, die anlässlich des dritten Europäischen Tags der Restaurierung aufgezeichnet wurden, sind nun als kleine Reihe abgeschlossen. Wir vom Verband der Restauratoren bleiben aber weiterhin am Thema und sprechen mit Gästen, die Spannendes aus der Welt der Restauratoren zu erzählen haben. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich nach Berlin gefahren. Heute treffe ich mich mit jemandem, der in verschiedenen Funktionen während seines Restauratorenlebens nah dran war an den Objekten und es immer noch ist. In Leipzig geboren, in Dresden hat er Restaurierung studiert, hat sich auf die Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei und Architekturoberflächen spezialisiert. Später kam noch ein Studium der Kunstgeschichte in London dazu und eine Promotion über die Architekturfarbigkeit des Backsteinbaus in Brandenburg. Er war tätig in Denkmalpflegeämtern, hat freiberuflich und angestellt gearbeitet und ist Geschäftsführer eines Restaurierungsbüros und seit 2017 Professor für Wandmalerei an der Fachhochschule Potsdam. Vor ziemlich genau einem Jahr, das ist mir dann bei der Vorbereitung aufgefallen, hat er sich nach 11 Jahren im VDR, im Verband der Restauratoren, in denen er dort als Fachgruppensprecher, als Vorstandsmitglied und schließlich als Präsident tätig war, aus der aktiven Verbandsarbeit zurückgezogen. Die Rede ist von Professor Dr. Jan Raue und ich freue mich, dass wir uns heute treffen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Ich habe deine Vita durchgeschaut und da muss man ja schon ein bisschen auswählen, was man in der Kürze sagt. Habe ich etwas Wesentliches vergessen?
Nein, Gudrun, hast du nicht. So wie du es erzählt hast, ist alles so auch vorbeigerauscht.
Wir sind in Berlin und wie in richtigen Talkshows, habe ich gedacht, wo die Gäste auch immer was vorzustellen haben, außer ihrem interessanten Leben und Berufsleben, haben wir auch heute etwas vorzustellen. Und in deinem Fall ist das eine Publikation. Sie heißt Die unsichtbaren Dorfkirchen. Es ist keine Fachliteratur und es ist auch kein Reiseführer. Und trotzdem steckt wahnsinnig viel drin, für Restauratoren, aber vielleicht nicht nur für diese. Worum geht es in dem Buch?
Dieses kleine Bändchen, was ich ja, übrigens gemeinsam auch mit einem weiteren Restaurator, nämlich mit meinem Freund und Kollegen Hans Burger, der nämlich die Bilder beigesteuert hat dazu, fabriziert habe. Das ist ein kleines, versponnenes Werk, glaube ich. Und es ist so ein bisschen ein Gegenpol zu dem, was du vorher alles aufgeführt hast, Gudrun, an biografischen Informationen, die ja immer doch so an den äußeren Ereignissen und Umbrüchen des Lebens eigentlich festzumachen sind. Es ist mehr so eine kleine Innenschau, glaube ich. Und die Beschäftigung damit, die war, wenn ich da jetzt zurückblicke, die letzten 2,5 Jahre vielleicht, die das so immer mal wieder auftauchte und immer wieder ein bisschen Zeit genommen hat. Aber sozusagen, das war immer eine gute Zeit, es war eine Form der Entspannung für mich, mich mit diesen kleinen Gedankenspielen um die Dorfkirchen zu beschäftigen. Und inspiriert ist das Ganze von den unsichtbaren Städten von Italo Calvino. Und das, da haben Hans Burger und ich beide irgendwann mal zufällig festgestellt, dass wir das beide sehr mögen, dieses Buch. Und und das hat sich also quasi eigentlich spielerisch und über viele Zufälle hinweg so entwickelt und so ergeben.
Im Buch selber über die Autoren ist mir aufgefallen, da steht, dass ihr beide als gebürtige Sachsen den Blick für auf alles Schrullig-Skurrile euch bewahrt habt. Passt das zu Brandenburg und den Dorfkirchen oder ist das sozusagen eine ich will nicht sagen Voraussetzung, aber doch eine ganz gute Persönlichkeitsmerkmal, das man hat.
Also ich glaube, das kann eine echt gute Voraussetzung sein, oder das kann zumindest manches erleichtern, sich mit den Irrungen und Wirrungen in der Denkmalpflege zu beschäftigen. Also Hans ist ja seit vielen Jahren angestellt im Brandenburgischen Denkmalamt. Und ich habe es immer von der anderen Seite, sozusagen von der Seite des Freiberuflers eigentlich gesehen. Und dann haben sich die Wege natürlich ab und zu gekreuzt. Und eigentlich von beiden Seiten kann man eigentlich sagen, gibt es immer wieder gewisse Skurrilitäten und eingefahrene, eingefleischte Handlungs- und Denkweisen, wenn Denkmalpfleger und Restauratoren aufeinandertreffen. Es entwickelt sich ja auch so eine Art Fach- oder Geheimsprache, könnte man sagen. Manche Dinge haben in diesem Denkmalzusammenhang eine andere Bedeutung als im normalen Leben. Und diesen Dingen bin ich da auch so ein bisschen auf der Spur gewesen.
Wir können ja noch mal kurz sagen, worum es eigentlich geht. Also es geht um Dorfkirchen in Brandenburg. Aber sowohl die Orte sind erfunden, als auch der Provinzialkonservator, dem der Restaurator eigentlich berichtet, so ist ja der Ausgangspunkt des Buches, den gibt es auch nicht. Wie kam das dazu, dass du gesagt hast, ich muss da so ein Gerüst haben?
Naja, bei Calvino ist es ja auch so, dass die unsichtbaren Städte, jede Stadt, die er erfindet, da ist ja die Geschichte, dass Marco Polo dem Kublai Khan berichtet von den Reisen. Und der Mongolen Khan ist so begierig, Neues zu erfahren, dass der Marco Polo, obwohl so weit gereist, wie wir wissen, nicht mehr hinterherkommt mit dem Erzählen der realen Begegnung. Es hat natürlich auch was von Tausend einer Nacht, wenn man so will. Und er beginnt dann unendliche Städte zu erfinden. Und letztlich steht ja jede Stadt irgendwo auch für eine Schrulligkeit oder eine besondere Form von menschlichen Wünschen oder Bedürfnissen oder unerfüllten Wünschen und Bedürfnissen. So ähnlich ist es vielleicht mit diesen kleinen Dorfkirchen auch, obwohl natürlich, das muss man natürlich dazu sagen, und das steht auch im Nachwort oder in der, wie heißt es, glaube ich, an die Anleitung zur Benutzung, scherzhaft natürlich auch drin, dass es natürlich überhaupt nicht angedacht ist, nicht im Entferntesten sich zu vergleichen jetzt mit Calvino und seinem Werk. Es ist halt ein Funken der Inspiration und eine kleine Verbeugung vielleicht. Und die Dorfkirchen, die Unsichtbaren, da spielen mehrere Ideen mit rein. Also ich sag mal, also da, vielleicht ist auch dieser Gedanke, dass bestimmte Dörfer oder bestimmte Dorfkirchen für bestimmte menschliche Fehler, Schwächen und Stärken stehen können. Das Stichwort der Unsichtbarkeit hat ja im Zusammenhang jetzt gerade mit einem Land wie Brandenburg tatsächlich eine Bedeutung, weil die Gemeinden, letztlich werden ja die Gemeinden unsichtbar, die Gemeinden schrumpfen, und es gibt dann oft nur noch drei alte Omis, die eigentlich die Gemeinde darstellen. Und dann ist zwar die Kirche letztlich physisch noch vorhanden, aber sie wird quasi, ihre Sichtbarkeit nimmt ab, indem die Gemeinden schrumpfen. Und das ist ja tatsächlich ein ganz reales, greifbares Problem, was man immer mal wieder von der einen oder anderen Seite anpieksen kann. Und ja, und dann gibt es natürlich auch die Fördervereine, die kommen ja hier drin auch vor. Die tun dann halt wieder auch was für die Sichtbarkeit. Das ist schon ganz klar. Es ist also tatsächlich auch so ein Spiel. Das ist, es oszilliert und ja, manchmal. Und jetzt, wir haben jetzt November, Ende November. Das ist eigentlich für meine brandenburgische Lieblingsjahreszeit. Wenn das alles draußen so im Nebelgrau und versinkt und die Wege matschig werden, so, dann, ich finde, dann ist Brandenburg so richtig Brandenburg, wie es sein muss. Und wenn es dann noch irgendwo so ein Kartoffelfeuer an irgendeiner Ecke noch geben sollte, zufälligerweise, ist auch was eher nicht mehr so sichtbar ist, dann, wenn sich Nebel und solche Rauchschwaden mischen, dann sieht man wirklich nicht mehr viel, muss man einfach sagen. Und dann ist manche feldsteingraue Dorfkirche wenig sichtbar. Erst manchmal
taucht dann im Nebel vielleicht
manchmal
auf.
Manchmal rammt man sich vielleicht das Hirn einfach ein, wenn man dagegen rennt, weil man sie nicht gesehen hat.
Was mir gut gefallen hat zum Beispiel, da musste ich schmunzeln, da ist von den Big Five die Rede. Ich habe mal eine Safari gemacht, da haben wir auch in Tansania haben wir auch die Big Five gesehen, aber das waren dann natürlich Tiere, es waren andere Big Five. Was sind die Big Five auf den Baustellen?
Also an Safari muss ich manchmal denken, wenn man in Brandenburg über die Landstraßen fährt, weil es gibt zum Beispiel manchmal Dutzende von Kranichen zum Beispiel, die auf den Feldern dort, weiß gar nicht, sagt man da auch Grasen?
Picken.
Oder eben dann Hirsche tatsächlich auch, Rehe und was man alles, also es ist schon Safari-artig, aber die Big Five, die ich hier auf die Schippe nehme, habe ich eigentlich den Architekten, den Kunsthistoriker oder die Kunsthistorikerinnen natürlich, dann die Leute, die sich mit der Bauforschung, die Bauforscher beschäftigen, Restauratoren und die reinen Denkmalpfleger halt, also die Inventarisatoren, die sozusagen von der Denkmalpflege aus über Land ziehen und die Denkmale aufnehmen und katalogisieren, inventarisieren.
Mhm. Ja, und die treffen sich dann sozusagen direkt
dann
in der Kirche?
Dorfkirche. Die treffen sich doch gelegentlich, hat man alle zusammen auf so einer Baustelle.
Wie gut kennst du aus deiner tatsächlichen Arbeit die Dorfkirchen in Brandenburg? Ich nehme an, wie deine Westentasche, oder?
Also ich kenne nicht alle Regionen Brandenburgs gleich gut. Das hat auch so Konjunkturen. Also ich erinnere mich in meiner Anfangszeit, in Mitte der 90er Jahre als Restaurator, habe ich mit einem Architekturbüro zusammengearbeitet, die eben halt einen Schwerpunkt hatten in der Prignitz. Da war ich sehr, sehr viel in der Prignitz damals unterwegs. Also so um Küritz, Pritzwalk, Wittstock, so die Ecke. Und dann ist der Inhaber des Architekturbüros in Ruhestand gegangen. Und dann war diese Connection sozusagen quasi aufgelöst. Und manchmal ergibt sich dann ein weiteres, Schloss Demertin zum Beispiel. Habe ich sehr viel und sehr mit sehr viel Engagement da mich auch eingebracht. Und und dann kippt es wieder in eine andere Richtung. Und vor 20 Jahren, habe ich mir zum Beispiel ein kleines Häuschen in der Uckermark gekauft, wo ich da mal selber restaurieren wollte. Ich hatte so viel wie andere restauriert. Dachte, jetzt möchtest du unbedingt mal für dich selbst restaurieren. Habe ich dann zwischendurch auch zeitweise durchaus auch bereut. Also es kann manchmal durchaus entspannter sein, für andere zu restaurieren als für sich selbst. Aber dadurch habe ich dann doch eine große Verbundenheit auch mit der Uckermark vor allem entwickelt. Und einige von den sozusagen inspirierten Dorfkirchen, die da beschrieben sind in dem Büchlein, die sind wahrscheinlich auch in der Uckermark so oder ähnlich zu finden. Aber auch auch der südliche Teil, Elbe-Elster-Kreis, da wo es Richtung Dresden geht, da habe ich auch schon eine Menge. Ich kenne ein paar Dorfkirchen in Brandenburg. Mhm. Stimmt.
Wir haben vorher besprochen, dass du ein bisschen was liest, auch aus dem Buch. Bevor du das machst, vielleicht den ersten Text, wollte ich aber noch wissen, also zum Beispiel, ich kenne die Dorfkirchen in Brandenburg gar nicht, aber ich habe doch den Eindruck, dass mir aus den Texten, das ist so im Grunde was Allgemeingültiges hat, dass ich mir da auch andere Dorfkirchen in anderen Gegenden von Deutschland durchaus drunter vorstellen könnte, oder? Also
ja, klar, also die damit, ich will gar nicht sagen, die Probleme, weil es geht ja nicht vordergründig nur um Probleme, aber die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, mit den schrumpfenden Gemeinden, die ist, glaube ich, vielleicht in Brandenburg besonders krass, aber auch in anderen Regionen sicher nicht ganz unbekannt. Man kann bestimmt viele Parallelen finden zu meinetwegen Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Sachsen-Anhalt und so weiter und so fort. In den Regionen, in denen wir sozusagen, ich sag mal, ein bisschen der norddeutsche Charakter irgendwo vorherrscht. Ich glaube, so eine lieblichen Dorfkirchen, mehr so aus dem Süddeutschen, mehr so barock geprägte Situationen, die sind uns hier oben nicht ganz so begegnen, nicht ganz so häufig oder so. Es ist schon immer alles etwas derber und ein bisschen rauer. Aber deswegen ja trotzdem liebenswert.
Mhm. Magst du einen Text lesen?
Ich kann das gerne mal versuchen, wie das sich anhört, wenn ich es selbst laut vorlese. Also das ist die Geschichte Nummer 7 und die klingt so. Langen Sie sich nur tüchtig zu, ermuntert die Gattin des Alteigentümers von Langenbreder Eiche, nun schon zum zigsten Mal den Landrestaurator. Dösig ist dieser von der Hitze in der Gutshausdiele, die zementverschmierten Stiefel stecken im Plüsch des Teppichs fest, das Gebäck klebt im Hals. Der Graf müsste jeden Augenblick von der Auktion in der Kreisstadt zurück sein. Er sei sonst immer so pünktlich, wo er doch Hauptmann bei der Bundeswehr gewesen ist. Seit Stunden sitzt der weithin anerkannte Spezialist nun schon fest. Der Hund des Hauses streicht ihm ums Gebein. Brennnesseltee wird ein ums andere Mal gereicht. Familienalben aufgeblättert. Was er nun glaube, könne er die Kirche wiedererstehen lassen? Stück für Stück zusammenbauen aus den Einzelteilen, die bei den Genossenschaftsbauern in den Schrankwänden, den Saunen und Garagen verstreut sind? Dem alten Kommunisten den Taufengel aus der Kellerbar schrauben? Er glaubt selbst immer weniger daran. Die Orgel aus dem Carport fahren? Da ist sogar sein alter Volvo skeptisch. Die Taufschale hat er wenigstens schon entdeckt. In ihr liegen die Plätzchen. Wenn es die Kirche selbst wenigstens noch gäbe. Jedoch, die Steine werden just versteigert.
Klasse. Was ja auffällt, dass die Texte, das ist sogar einer von den längeren Texten, dass sie sehr kurz und knapp gehalten sind. Und man könnte ja jetzt überlegen, dass du ganz viele Geschichten zu erzählen hast über, da kommen marodierende Schweden drin vor und auch, also diese Geschichte oder Streitereien innerhalb der Gemeinde, die zu allen möglichen Dingen geführt haben und so weiter und so weiter. Aber du hast dich für diese ganz knappen Texte entschieden. Wie kam das?
Das weiß ich nicht. Ich habe ja mal früh schon das ein oder andere geschrieben und tue es auch heute noch im Zusammenhang mit Kunstgeschichte und der Restaurierungswissenschaft. Und vielleicht ist das sogar was Ähnliches wie für die anderen restaurieren und für sich selbst. Also das hat vielleicht auch mal den Wunsch entstehen lassen, mal etwas in Anführungsstrichen für sich selbst zu schreiben. Und ja, und da hat sich diese ganz kurzen Prosatexte so haben sich bei mir sozusagen eingestellt auf dem Papier. Das kann man, glaube ich, oft gar nicht vorhersagen oder gar nicht so steuern, wie das dann wird. Ob man, wenn man sowas machen will, ob es dann ein Gedicht wird oder ob es ein Roman wird. Oder eben in meinem Fall sind es ganz, ganz kurze Prosatexte.
Ja, also ich fand das bemerkenswert, weil eben die längere Version wäre sozusagen in gewisser Weise naheliegend gewesen, dass man so eine ganze Geschichte erzählt, die ja auch unglaublich spannend sein kann. Aber diese kurzen Texte, und du hast auch gerade das Wort Gedicht erwähnt, die ich doch so, also sehr poetisch gelungen finde, die zwar Prosa sind, aber einen wunderbaren Rhythmus haben und den man dann im Ganzen gutieren kann oder wie auch immer.
Dankeschön, das ist sehr nett.
Vielleicht können wir mal kurz auf den Restaurator zu sprechen kommen. Ich habe zwei Zitate. Verborgene Wahrheiten zu suchen und freizulegen hält der Restaurator aber für seine Berufung. Und Restaurator sein heißt Zweifler sein. Die kommen beide in dem Buch vor. Was ist das für ein Restaurator, über den du schreibst? Du hast auch gesagt, dass es ein Buch wirklich aus deiner Sicht ist, aber gilt das auch für die Zunft oder was kann man davon für die Zunft sozusagen ableiten?
Ja, ich hoffe, dass man da einiges, dass ich einiges sozusagen gültige für Restauratorinnen und Restauratoren da zusammengeschrieben habe. Und geht sicher meistens um Kolleginnen und Kollegen unserer Zunft, die öfters über Land reisen auch, also die das auch kennen, unterwegs zu sein. Für die, die in der Wandmalerei-Restaurierung tätig sind, ist das ja das Normale. Ich kann das auch bei meinen Studentinnen und Studenten immer wieder so sagen. Also die anderen sind eigentlich immer die, die in den Werkstätten arbeiten können, dürfen oder auch müssen. So kann man das ja auch durchaus sehen. Und unser Grüppchen ist dann immer das, was ausschwärmen muss oder darf. Und gerade in diesen ersten Nachklang dieser ersten Corona-Lockdown-Geschichten waren wir sogar privilegiert, weil wir auf die Baustellen durften. Also wir konnten ausweichen. Die Hochschule war geschlossen, die Werkstätten waren geschlossen. Und wir plötzlich war diese Not, die man sonst manchmal hat, im Regen und in der Kälte draußen sein zu müssen, war plötzlich eben halt ein Privileg, weil wir weitermachen durften, früher als die anderen. Mhm. Also denen, die eben halt mit den zementverschmierten Stiefeln in den alten Volvos unterwegs sind. Ja, das ist das Klischee, das habe ich aufgenommen. Es ist ja, natürlich sind das alles aufgespießte Dinge, die mir irgendwo zugeflogen sind im Laufe des Lebens. Und das war ein Kollege, der sich so freundlich suffisant über die, also ein Gemälderestaurator, der sich über die Zunft derer, die da über Land reisen, die Wandmalereileute, sich so schön ausgelassen hat und meinte, das sind doch die mit den zementverschmierten Stiefeln in den alten Volvos über die Landstraßen brettern. Ja, genau.
Das stimmt.
Ich habe das übernommen mit dem Zement verschmiert, wobei wir natürlich sehr wenig mit Zement arbeiten. Aber es wollte ich ihm, also das muss so ein Gemälderestaurator nicht unbedingt den Unterschied zwischen Zement und Kalkmörtel. Das ist hoffnungslos, das zu erklären.
Kurzer Exkurs fiel mir dabei ein, weil neulich hat mir eine Restauratorin gesagt, dass sie bemerkt habe, dass beim Restauratorennachwuchs, bei den jungen Studierenden, dass es häufig vorkommt, dass die sagen, ach ja, diese Baustellen und diese Kälte und der Dreck überall und Staub und darum klettern, dass das gar nicht mehr so gerne gemacht wird. Oder vielleicht hast du es auch nicht gerne gemacht, aber dass man sich so scheut. Ist das auch deine Erfahrung?
Überhaupt nicht. Das kann ich überhaupt gar nicht bestätigen. Mhm. Und wir haben gerade in diesen, wenn ich jetzt von der Hochschule spreche, wir haben gerade in diesen Bereichen, also Wandmalerei und Stein, das wären ja vielleicht die Bereiche, die so eben halt diese Kriterien erfüllen, die du gerade genannt hast, von also relativ schwerer Arbeit auch und Dreck und so weiter. Und da sind ganz überdurchschnittlich viele junge Frauen auch, die sich dafür bewerben. Und wir haben ja tatsächlich jetzt gerade in Potsdam stark ansteigende Bewerberzahlen wieder, erfreulicherweise, nachdem es eine Weile nicht so war. Also da sehe ich durchaus auch die viele positive Arbeit auch des VDR als mitverantwortlich dafür, neben vielem anderen natürlich auch. Aber es sind wirklich 85% Frauen tatsächlich, auch in diesen eben Berufen, die eben gar nicht so klischeehaft irgendwas mit der schönen, schicken Arbeit im Atelier zu tun hat, von der ich natürlich weiß, dass die auch nicht immer schick ist und dass da auch, dass man sich da auch die Hände dreckig machen kann, muss dabei und so weiter und so fort. Also ich kenne das schon, aber das ist natürlich, also natürlich arbeitet man auch lustvoll sich an gewissen Klischees ab, von allen Seiten.
Ist ja ganz klar. Ja. Ja. Ich war so ein bisschen beunruhigt, als ich das hörte, dass ich dachte, naja, den Nachwuchs wird der jetzt nur noch im Atelier
gar nicht
arbeiten.
Das kann ich überhaupt gar nicht bestätigen. Ja,
das
überhaupt nicht.
Finde ich gut.
Aber es sind auch sehr viele Bewerberinnen und Bewerber auch so für die Holzrestaurierung, die meisten sogar bei uns. Das ist natürlich, ja, das ist der Wunsch, mit historischen Techniken zu arbeiten, der Wunsch nach Handwerklichkeit, nach der Verbindung auch von dem Kopf, von der Arbeit im Kopf und den Händen, der direkten Verbindung. Das sind Gründe dafür. Und die natürlich auch schöne Materialien, mit denen man zu tun hat. Und ich denke auch ich habe das immer unglaublich genossen, wenn man als Praktikant in das Restaurierungsatelier gekommen ist, diese Gerüche, die man nirgendwo sonst irgendwo auf der Welt noch gerochen hat, also so ein Dammerfirnis oder ein Leinöl und auch so ein frisch angerührter Kalkasein. Also sind so bestimmte Gerüche, finde ich, die sind total für mich, die triggern so gewisse Lust am Machen und am Arbeiten. Und die stellen auch so eine Verbindung her zu etwas lang hergebrachten oder sonst eigentlich schon oft untergegangenen.
Mhm. Ich würde noch mal gern ganz kurz auf die Illustrationen oder die Bilder zurückkommen. Du hast schon.
Das finde ich gut, da hätte ich jetzt auch versucht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir das Gespräch da jetzt
aufnehmen. Wie wir das machen. Du hast schon Hans Burger erwähnt und die Bilder, die man in dem Buch sieht, die sind skizzenhaft. Man sieht teilweise das Karo-Papier durchscheinen oder dass der Block, die Seite des Blocks ausgerissen wurde. Sie sind sehr abstrakt, wie gesagt skizzenhaft, ich glaube Aquarell, wenn ich das so richtig sehe, oder häufig Aquarell.
Doch, meistens wohl, ja, genau.
Ja, Aquarell dabei. Sie sind eben sehr abstrakt. Wie habt ihr euch abgesprochen? Hat er deinen Text gesehen und gesagt, das mache ich dann dazu, oder ging das parallel?
Ich habe ein kleines Original mal vor, ich glaube, ist jetzt schon 3 Jahre her, von Hans zu Weihnachten geschenkt bekommen. So ein kleines, nicht größer als so eine kleine Karteikarte, in Gelb mit Strichen und da raus auch wieder in der Farbe rumgekratzt und so weiter, und so ein gekritzeltes Dorfkirchenbild. Und da habe ich gewusst, das muss jetzt zusammengehört, das gehört zusammen, das muss man zusammenbringen. Mhm. Ja, und dann haben wir dann sind wir dann zu unserem Lieblingsverleger, zu Frank Böttcher.
Vom Lukas Verlag,
ja, der auch schon für den VDR Sachen gemacht hat, tolle Sachen, der also vor allem kunstgeschichtliche und zeithistorische Sachen veröffentlicht, der eigentlich so kleine bibliophile Dinge gar nicht in seinem Verlag hat, der auch, darf ich bestimmt sagen, der auch sehr skeptisch war anfangs.
Ja.
Und meinte auch, dass es dafür würde sich niemand interessieren, tatsächlich. Aber es sieht natürlich jeder immer auch mit seinem geschäftlichen Hintergrund und so weiter und so fort. Und Hans und ich haben es dann geschafft, ihn zu überzeugen. Und wenn er einmal etwas macht, dann macht er das immer richtig gut und mit Liebe. Und so ist auch dieses kleine Bändchen dann in seinem Verlag und unter seiner persönlichen Obhut das geworden, was es ist. Also es erinnert halt an, vielleicht von entfernt an ein Inselbändchen von der Anmutung her.
Ja.
Ist deutlich preiswerter noch als ein Inselbändchen.
Ja. Die ganzen Angaben, das schreibe ich alles in die Shownotes, sodass man das auch dann nachlesen kann, wo man
und,
das bekommt.
Und das geht dann eben halt zu einer tollen drucktechnischen Wiedergabe, auch der Aquarelle von Hans Burger zum Beispiel, die einfach perfekt ist. Und ja, das ist einfach schön. Da freue ich mich drüber.
Ja, ja. Du wolltest noch einen kleinen Text zum Abschluss lesen. Und vorher wollte ich noch fragen, ob ich damit richtig liege, dass, wenn man das Buch gelesen hat, dass man spürt, dass der Restaurator eine ganz große Liebe zum Objekt hat. Aber, und das gefällt mir sehr, sehr gut, dabei die Objekte oder die Gegebenheiten, die Orte und die Menschen nicht verklärt sieht, sondern das hat auch so was Handfestes oder, wie du eben gesagt hast, was Norddeutsches vielleicht. Kann man das so sagen?
Du hattest ja vorhin schon mal gefragt, wer der Restaurator eigentlich ist, ne? Und ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz beantworten. Aber das Unsichtbare dieser Dorfkirchen, das bezieht sich auch ein Stück weit auch auf die Restauratoren. Sie werden ja eigentlich auch oft nicht sichtbar mit ihrer Arbeit. Also wenn sie ihre Arbeit getan haben, dann tritt die Figur des Ausführenden wieder in den Hintergrund und wird selten genannt oder erwähnt. Und das ist also diese Unsichtbarkeit auch des Berufs, die ist vielleicht, indem man sie benennt, ist sie vielleicht ein Stück auch genommen oder aufgehoben. Das ist bestimmt auch ein Punkt. Und ansonsten ist der mir gar nicht so richtig klar, dieser Bursche. Also er ist auch ein Taugenichts, glaube ich, tatsächlich auch.
Aus dem Leben eines Taugenichts.
Ja. Und also unser Leben ist doch trotz allem sehr abwechslungsreich und ich glaube, seins auch. Also das ist sozusagen von, und in jedem Dorf erwartet einen wieder halt irgendwie eine neue Überraschung.
Ja.
Und irgendwie findet er immer einen Bezug dazu. Zu jeder Situation findet er seinen Bezug. Also mhm. Er ist irgendwie auch so ein bisschen gerissen, glaube ich.
Gerissen? Ja, ja, ja. Ja, aber das passt vielleicht. Er hat eine Liebe zu dem Objekt, was er macht. Macht das wahnsinnig gerne, aber er verklärt es nicht. Also man hat nicht das Gefühl, dass da so eine Romantik irgendwie durchkommt oder mitschwingt.
Das okay, ist ich finde, so, das ist eine spröde Romantik.
Spröde Romantik.
Romantik schon, ja. Aber es ist ja, ist eine herbe oder eine spröde Romantik und diese Distanz zu den Dingen, die finde ich tatsächlich auch ganz im Ernst auch wichtig. Also ich finde, Restauratoren müssen eine professionelle Distanz haben zu den Dingen, die sie tun. Also sich, na klar, man kann sich komplett verlieben auch in eine Dorfkirche, in ein Gemälde, in eine Skulptur. Das glaube ich schon. Aber den Unterschied sozusagen zwischen Hobby und Restaurierung, der muss schon gewahrt sein und der ist natürlich in dieser Objektivität des Richtens über das eigene Handeln oder des immer wieder Hinterfragens.
Genau, das Hinterfragen.
Genau, darin macht sich das aus, glaube ich.
Mhm, das Reflektieren über die Arbeit, was tue ich da eigentlich?
Genau. Mhm,
ja. Magst du noch den zweiten Text lesen?
Ich lese auch noch einen Text,
mein Lieblingstext,
genau. Aber es gibt viele Lieblinge, muss ich sagen. Der heißt Der Traum des Restaurators. Und er geht so. Es war fast völlig dunkel in der Uckermark. Im Traum bewegte sich die Gardine eines Anwohners. Es eröffnete sich das Panorama der Bushaltestelle. Es gab eine kurze Spiegelung im Feuerlöschteich. Im Traum sah ich die Dorfkirche in den Krähenfüßen der Schlüsselhüterin und unter den Fingernägeln der Witwe. Beide hatten den Alteigentümer auf der Bank fest in ihre Mitte genommen und sie starrten zu dritt in die Nacht. Die Toteislöcher der Felder glänzten noch im Mündungsfeuer der Russen. »Morgen ist Förderverein«, sagte die Witwe. »Ich hab's schon geliked«, sagte die mit dem Schlüssel. »Ich bin nicht der Dachdecker«, stöhnte der Graf und versuchte, sich zu befreien. Ich sah ihn fuchteln unter der einzigen Laterne des Dorfs. Ich sah es im Rückspiegel meines Wagens. Ich erwachte im nächsten Schlagloch. Über mir kreiste der Milan.
Sehr schön. Ich wünsche dem Buch ganz, ganz viele Leser und glaube auch, dass die nicht unbedingt in Brandenburg sein müssen oder die Brandenburg kennen müssen. Ich wünsche dem Buch ganz, ganz viele Leser und bedanke mich sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das Buch Die unsichtbaren Dorfkirchen von Jan Raue mit Bildern von Hans Burger gibt es im Lukas Verlag Berlin für 10 Euro. Uns findet ihr auf www.restauratoren.de, im Restauratoren-Blog und da, wo es Podcasts gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.